Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? Ich bin Daniel Persil und gemeinsam mit meiner Kollegin Helena Minner versuche ich in verschiedensten Gesprächen mit Alumni der Leuphana Antworten auf diese Frage zu finden. In unserer heutigen Folge ist Julia Selle bei mir im Ferngespräch zu Gast. Julia hat bis 2019 den MBA Sustainability Management an der Leuphana studiert und mittlerweile arbeitet sie als Geschäftsführerin der Stiftung Hilfe mit Plan bei Plan International Deutschland. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Julia.
Hallo Daniel, danke für die Einladung.
Ich bin ganz gespannt, was du jetzt erzählen wirst. Wie würdest du denn einem Laien beschreiben, was Plan International insgesamt eigentlich so macht?
Ja, Plan International ist eine Kinderrechtsorganisation, gegründet in 1989 hier in Deutschland. Wir gehören aber zu einem großen internationalen Verbund. Plan International unterstützt Jugendliche, Kinder, besonders Frauen und Mädchen im globalen Süden. Wir sind in über 45 Ländern auf dieser Welt aktiv und wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Bedeutet, unser Ziel ist eigentlich, dass wir uns irgendwann überflüssig machen. Also wir haben Bildungsprojekte, wir haben Unterstützungsprojekte für junge Menschen, dass wir sie in die Selbstständigkeit begleiten. Wir betreiben ganz viel Aufklärungsarbeit. Wir sind auch in Notsituationen aktiv oder in den Auswirkungen, die der Klimawandel jetzt gerade auch in unsere Projektarbeit bringt. Und da wollen wir eben zusammen mit unseren Kolleginnen im globalen Süden Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Und da, und das möchte ich nochmal betonen, haben wir eben den großen Schwerpunkt auf dem weiblichen Geschlecht, also auf Frauen und Mädchen beziehungsweise Kinder allgemein, weil wir eben daran glauben, dass wir nur erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit betreiben können, wenn wir eben 50% der Weltbevölkerung mitnehmen und da ein besonderes Augenmerk drauflegen.
Und während das die Gesamtmission ist, was passiert denn in deinem Bereich der Stiftung Hilfe mit Plan?
Ja, die Stiftung wurde vor knapp 20 Jahren von Plan International gegründet und wir sind so der verlängerte, sehr stark beratende Arm. Also wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir Menschen, die sich über eine Patenschaft hinaus, das ist das Hauptbetätigungsfeld des Vereins Plan International, die sich über eine Patenschaft hinaus engagieren wollen, indem sie zum Beispiel gemeinnützig vererben möchten, indem sie eine eigene Stiftung unter unserem Dach gründen möchten oder einfach größere exklusive Projekte zum Beispiel unterstützen wollen. Da sind wir diejenigen, die in die Gespräche gehen und die gemeinsam mit unseren Unterstützenden einfach einen Weg finden, wie sie das richtige Engagement für sich identifizieren können. Und dabei unterstützen wir eben die Projekte von Plan International.
Und beispielsweise das gemeinnützige Vererben, wie läuft das ab? Übers Testament oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, übers Testament. Also es gibt viele Menschen, die entweder das Erben ungerecht finden oder die selbst keine eigenen Kinder vielleicht haben oder dort sind vielleicht Streitsituationen, die da stattgefunden haben und die einfach sagen, ich möchte, dass mein Erbe Gutes tut und möchte über mein Leben hinaus einfach wissen, dass ich was weitergeben kann, dass ich mich da engagieren kann. Und die wenden sich dann an uns. Ich habe eine Kollegin hier im Team, die auch ausgebildete Testamentsvollstreckerin ist, die sich in dem Themengebiet super auskennt. Und die berät dann und so kann man über das Leben hinaus, über den Tod hinaus wirken, positiv wirken.
Spannend. Und in der Stiftung bist du Geschäftsführerin. Wie sehen denn da deine Aufgaben gerade aus?
Genau, ich bin seit 2 Jahren Geschäftsführerin hier der Stiftung Hilfe mit Plan und bin zum einen für das große Ganze, sage ich mal, also für die strategische Weiterentwicklung der Stiftung zuständig. Das mache ich mit meinem Vorstand gemeinsam und verantworte ansonsten die Bereiche Personal, Finanzen, Organisation. Hab natürlich auch ganz viel mit Repräsentanz und Netzwerken zu tun. Also ich vertrete eben die Stiftung bei wesentlichen Stakeholdern, also bei Medien, Prominenten, Unterstützerinnen an öffentlichen Stellen. Aber ganz besonders wichtig eben bei den tollen Menschen, die uns unterstützen und ohne die unsere Arbeit gar nicht möglich wäre. Das sind eben unsere Nachlassgeber, unsere Stifter, StifterInnen und unsere Spendenden. Und da bin ich natürlich ganz viel in Kontakt, baue Beziehungen auf und erhalte sie und entwickle sie weiter auch.
Und von den Aufgaben, was würdest du sagen, begeistert dich am allermeisten?
Am meisten, also es menschelt schon sehr. Und das sind auch die Themen, die mich am meisten bewegen. Wir sind ein Team von 12 Menschen, davon 11 Frauen, ein Mann und 2 Studentinnen sind noch dabei. Und wir arbeiten natürlich in so einem kleinen Team sehr, sehr eng, sehr, sehr menschlich, wie das in der NGO-Welt wahrscheinlich auch üblich ist, zusammen. Und das ist da einmal das Thema Personalführung und Personalweiterentwicklung auch, was mir wirklich Freude und Spaß macht, weil das hier ein ganz großartiges Team ist. Also da menschelt es und dann menschelt es natürlich auch mit denen, die uns unterstützen und wie gesagt, ohne die wir gar nichts wären. Und da eben Gespräche zu führen, Beweggründe hinter dem Engagement der Menschen zu erkennen. Warum tun sie das jetzt? Warum entscheiden sie sich ausgerechnet für eine Unterstützung in Ecuador? Warum für Kinder? Warum für Klimawandel? Warum für Gleichberechtigung? Und man lernt ganz viel von den Menschen und von den unterschiedlichsten Beweggründen. Also die Unterstützerschaft ist da sehr divers und das finde ich toll.
Was ist denn für dich selbst das spannendste Projekt, was du bisher in deinem Berufsleben begleitet hast?
Also das Projekt, was mich am meisten begeistert hat, war ein Projekt in Zimbabwe, was ich in 2022 besuchen durfte. Dort ging es um das Verhindern von Kinderehen. Kinderehen, eine ganz schreckliche Praxis, die nicht nur Mädchen, aber hauptsächlich Mädchen auf der Welt eben ereilt und die zu Corona-Zeiten wieder gestiegen ist. Also wir waren eigentlich auf einem ganz guten Weg, die Zahl der Kinderehen nach unten zu bringen. Und durch Armut und Hunger ist die Zahl nach oben gegangen, weil schlicht einigen Familien nichts anderes übrig bleibt, als eines ihrer Kinder in eine Kinderehe zu verkaufen, um den Rest der Familie zu ernähren. Und ich glaube, man kann sich kaum was Schlimmeres vorstellen, als diese Entscheidung als Familie treffen zu müssen. Und da habe ich in Zimbabwe ein Projekt besucht, welches sich explizit an die Dorfgemeinden richtet, um diese Praxis zu verhindern. Und wir haben da mit den Dorfältesten zusammengearbeitet. Also es sind wirklich alte Männer, die scheiden erst per Tod aus diesem Amt aus. Und die zu überzeugen, dass sie sich in ihrer Gemeinde, weil auf diese Männer wird gehört, gegen die Praxis der Kinderehe einsetzen und wie das funktioniert, wie diese Männer sich gegen die Kinderehe einsetzen, wie sie Netzwerke gesponnen haben von Dorf zu Dorf und auch über Ländergrenzen mittlerweile hinaus und da wirklich Erfolge erzielt haben mit Unterstützung von Plan. Das ist schon toll, einfach vor Ort zu sehen und das begeistert mich dann auch und macht mich auch glücklich.
Also total spannend zu hören, wie nah du dann inhaltlich auch dran bist. Das heißt, Reisen in die Projektgebiete sind auch üblich dann bei dir?
Naja, wenn du mich so fragst, ich würde gerne häufiger reisen. Aber wir sind natürlich kein Reiseveranstalter, sondern wir sind ein Kinderhilfswerk, eine Kinderrechtsorganisation, die sich von Spenden finanziert. Das heißt, wir reisen nur, wenn es wirklich nötig ist. Und dann bin ich aber sehr, sehr gerne auch dabei, wenn wir zum Beispiel unseren UnterstützerInnen zeigen, was wir vor Ort bewirken. Ja, wir waren letztes Jahr in Nepal, das Jahr davor in Zimbabwe und Kenia. Und das sind eben die tollen Momente, wo man wirklich sieht, wie die Hilfe greift, wie sie wirkt, wie sie auch langfristig wirkt. Wir besuchen dann auch abgeschlossene Projekte. Und das ist nicht nur für mich und für das Team, für die Begleitpersonen ganz, ganz wertvoll, sondern auch für die, die uns unterstützen, die mit eigenen Augen sehen, was sie bewirken können. Und das ist für uns einfach die tollste Form, zurückgeben zu können, ja.
Was würdest du denn dabei sagen, sind aber für dich die größten Herausforderungen?
Die größten Herausforderungen insgesamt in meiner Tätigkeit würde ich im Moment so beschreiben, dass der Spendenmarkt sich wandelt. Ja, also wir haben immer weniger Menschen, die spenden. Wir merken, dass die Spendensumme nach unten geht, dass die Spenden kleiner werden. Natürlich, wir brauchen nur die Zeitung aufschlagen und sehen, was draußen in der Welt los ist. Steigende Kosten, Inflation. Dann wundert man sich nicht, dass das natürlich auch bei den NGOs Auswirkungen hat. Aber wir sehen auch, dass die Menschen, die uns vorher sehr wohlgesonnen waren, die im Alter so 60, 69 sind, also jetzt auch die Babyboomer, dass die erstens weniger werden und die aber auch aktuell weniger spenden. Also das ist schon ein Phänomen, mit dem wir uns beschäftigen und wir hoffen, dass einfach insgesamt die Spenden sich in den nächsten Jahren erholen werden. Ja, und dasselbe gilt nicht nur für die privaten Gelder, sondern auch für die öffentlichen Gelder. Laufen ja jetzt auch oder liefen gerade die Haushaltsdebatten und da sind die öffentlichen Gelder ja auch eingestampft worden. Das betrifft hauptsächlich dann den Verein Plan International, die öffentliche Gelder einwerben. Aber das würde ich sagen, ist die größte Herausforderung im Moment.
Jetzt hast du ja schon insgesamt eine Veränderung angesprochen mit diesem Spendenverhalten und du bist ja seit 2017, weil du damals für SOS Kinderdörfer tätig warst, schon für NGOs tätig. Gibt es noch in den Jahren seitdem andere Gesamtveränderungen im Arbeitsfeld NGOs, die du vielleicht beobachtet hast?
Ich würde sagen, dass sich der Markt der BewerberInnen verändert hat. Also im Moment wird es wieder ein bisschen mehr. Es gab eine Zeit, da war das sehr rar. Ich denke, dass das auch so ein bisschen an dem Gehaltsgefälle zwischen For-Profit und Non-Profit liegt.
Was würdest du denn sagen, welche Fähigkeiten und Eigenschaften sollten BewerberInnen in dem Arbeitsfeld denn insgesamt mitbringen, wenn sie sich denn bewerben?
Leidenschaft für das Thema. Ich glaube, das braucht's. Menschlichkeit im Sinne von, ich sagte es vorhin schon, es menschelt sehr und wir alle, die wir hier arbeiten und das ist im ganzen Sektor wahrscheinlich so, wir identifizieren uns halt sehr mit unserer Tätigkeit, mehr als in einem normalen Job, so würde ich das jetzt mal bezeichnen und deswegen geht es auch immer über einen regulären Job hinaus und da sollte man schon sich darüber im Klaren sein, das motiviert extrem. Und es ist hier ein ganz tolles, motiviertes Team. Jeder steht sehr arg für seine Themen ein und das Thema Diversität ist hier ein sehr, sehr großes. Also wir sind die Organisation, die sich für Gleichberechtigung einsetzt. Also müssen wir das auch leben. Und das ist ein großes Thema und darüber muss man sich im Klaren sein. Und dann bekommt man aber ganz, ganz viel auch zurück.
Wie würdest du denn sagen, gehst du mit Rückschlägen in dem Beruf um und gibt es da bei dir ein Learning aus der Vergangenheit vielleicht?
Also erstmal ärgere ich mich natürlich und dann versuche ich ein bisschen Abstand zu gewinnen und die Sache definitiv zu analysieren, weil ansonsten kommen wir nicht weiter. Ja? Also wir setzen uns dann zusammen oder wenn es nur mich betrifft, überlege ich, was beim nächsten Mal anders gemacht werden kann und dann versuche ich einfach ja draus zu lernen, ne? Und da auch drauf zu achten, wir haben natürlich nur sehr begrenzte Ressourcen in der Stiftung. Wie gesagt, sind alle Spendengelder, mit denen wir umgehen. Und da ist es mir und uns ganz wichtig, dass wir die Ressourcen richtig einsetzen. Und wenn wir merken, wir sind da vielleicht nicht ganz auf dem richtigen Weg, dann lieber früher mal die Handbremse einzuziehen und nicht weiter rum zu experimentieren, was manchmal schade ist, aber dann auch das Gebot der Stunde irgendwie.
Und erinnerst du dich vielleicht, gab es irgendwie bei dir eine ungewöhnliche oder sehr spannende Frage, die dir selbst in einem Bewerbungsgespräch begegnet ist?
Ich kann mich eigentlich nur an platte typische Fragen erinnern, muss ich sagen. Also nichts, wo ich mich in meinem Persönlichkeitsrecht irgendwie da die Grenze überschritten fühle, gar nicht, aber auch nicht irgendwie eine fancy Frage, sondern einfach, irgendwie ziemlich platte und fast langweilige normale Fragen. Und was anderes kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern.
Vor der Arbeit für NGOs, also den beiden Stationen SOS Kinderdörfer und Plan, warst du Head of Corporate Responsibility bei der Metro AG. Wie würdest du das denn definieren? Was bedeutet Corporate Responsibility für dich?
Naja, das ist die Verantwortung von Unternehmen für die Gesellschaft, für das gesellschaftliche Umfeld, in dem sie sich befinden und mittlerweile ja auch noch viel mehr, wenn wir an das Lieferkettengesetz denken, dann eben auch entlang der gesamten Lieferkette, also sich als ein Teil der Gesellschaft, in der man agiert, zu sehen.
Und daran wahrscheinlich anknüpfend, was war denn nach deiner Rolle bei der Metro AG dann was hat zu dem Entschluss geführt zu sagen, okay, jetzt möchte ich für eine NGO arbeiten?
Ja, also das war eine Reise. Sowas entscheidet man nicht von heute auf morgen. Das hat sich entwickelt. Ich bin nach meinem Studium als Studentin bei der Metro AG habe ich angefangen und bin dann fast 12 Jahre dort geblieben in einem großen internationalen Konzern mit entsprechenden Strukturen, mit entsprechenden Hierarchien, mit entsprechender Politik. Und da war ich zuerst in der Unternehmenskommunikation und habe dann aber nach einiger Zeit gemerkt, dass mir das Themengebiet ja, ein bisschen zu Sinn befreit wurde und zu erratisch. Und viel hängt natürlich dann auch immer am jeweiligen Vorstandsvorsitzenden, hängt mit ihm zusammen oder mit ihr zusammen, gehen wir rechts oder links rum, und dann immer diese Abbrüche dann auch und die Richtungswechsel. Und ich habe damals schon bei der Metro die Social Sponsorings betreut. Die Tafeln waren ein großer Partner und World Food Program, und habe gemerkt, dass das so das ist, wo mein Herz irgendwie schlägt. Habe mich auch schon immer ehrenamtlich engagiert und habe dann irgendwann gedacht, nee, das ist irgendwie nicht mehr meine Welt. Und dann gedacht, ich möchte in den sozialen Part, ja, auch irgendwo der Nachhaltigkeit. Und habe dann eine Pause gemacht, habe eine Reise gemacht, 3,5 Monate, und war unterwegs und kam dann zurück und habe gesagt, nee, also entweder wir gestalten jetzt hier was um. Ich könnte mir vorstellen, das gesellschaftliche Engagement hier international zu gestalten und aufzubauen, oder das war es irgendwie für mich. Und wir haben dann einen ganz tollen Weg gefunden. Und ich habe mich dann neben dem Aufbau des Corporate Social Bereichs dann noch für das Studium an der Leuphana eben entschieden, für den MBA Sustainability. Habe dann in den Nachhaltigkeitsbereich gewechselt und war dann erstmal da eine Zeit total glücklich wieder. Aber es blieb Konzern und es blieben die Strukturen. Und dann hatte ich als einen der Partner für das Engagement, hatte ich die SOS Kinderdörfer weltweit. Und ich verstand mich sehr gut mit der später dann Kollegin, die mich betreut hat zu Metro-Zeiten, die dann irgendwann sagte, Mensch, kannst du dir nicht vorstellen, zu uns zu kommen? Und irgendwie dachte ich dann, okay, das ist der Fingerzeig. Und das kommt nicht so oft im Leben. Und mit allen Konsequenzen habe ich dann gesagt, das ist jetzt der Weg, den ich gehe.
Also spannend, dass du die Chance dann ergriffen hast sozusagen. Du hast eben noch ehrenamtliches Engagement angesprochen. Da fand ich es ganz spannend, bei dir zu lesen, dass es sich dabei beispielsweise bei dir um den Gute-Nacht-Bus handelt. Wenn du magst, erzähl gern mal.
Ja, gerne. Das ist jetzt eingeschlafen dadurch, dass ich zwischen Düsseldorf und Hamburg pendle, und der Gute-Nacht-Bus, also den es sicherlich hier in Hamburg auch gibt, oder ich weiß, dass es ihn gibt, aber mein Engagement war eben in Düsseldorf. Das ist ein Bus, der sich an 4 Abenden in der Woche auf den Weg macht und zwischen 10 und 1 Uhr obdachlose Menschen an unterschiedlichen Orten in der Stadt mit Kleidung und mit Lebensmitteln und heißen Getränken eben versorgt, aber auch Ansprechpartnerin ist für Fragen wie, wo kann ich heute Nacht schlafen, wo gibt's eine Notunterkunft, kann mir hier jemand mit dem Formular helfen und so weiter und so fort. Also man kommt auch viel ins Gespräch, es ist nicht nur das Aushändigen von Dingen. Und ja, das finde ich ist eine ganz wichtige Institution und einfach auch unterstützenswert.
Klingt total spannend und total wichtig auch. Nun zum Abschluss dieses Teils über deine Arbeit. Erzähl doch gerne mal was von dir, was nicht in deinem Lebenslauf steht.
Ich habe mir gedacht, dass diese Frage kommt, Daniel, und habe mal die Menschen, die mir mit am nächsten sind, kurz dazu gefragt,
hier
die Zusammenfassung der Antworten. Meine beste Freundin hat gesagt, du bist der größte Karnevalist unter der Sonne, den ich kenne.
Okay, so,
das
krass,
steht sicher nicht in meinem Lebenslauf, geboren in Aachen. Und,
nee, habe ich da nicht gefunden im Lebenslauf.
Karneval im Blut, unsere Eltern haben sich beim Karneval kennengelernt in Aachen, und ja, deswegen liegt es mir in der Tat im Blut. Das ist das eine. Meine Schwester hat gesagt, na, ist doch klar, du guckst immer um jede Ecke, du musst immer wissen, was sich hinter der nächsten Ecke verbirgt, wenn wir zusammen unterwegs sind, bist total neugierig, Dinge zu erleben. Und mein Partner hat gesagt, du bist mit Abstand diejenige, die für jeden Anlass die kreativsten Geschenkideen hat.
Okay, auf die Frage habe ich noch nie so einen bunten Strauß an verschiedenen Antworten bekommen. Total spannend. Ja.
Ich dachte, ich frage mal Menschen, die mir nahestehen, weil man sich selber ja einfach schon viel zu gut kennt.
Ich glaube, das hätte ich zu der Frage genauso gemacht, weil man selbst genau dann doch nicht so die passende Antwort sofort parat hat, ja. Okay, jetzt haben wir schon einen genaueren Einblick in deine Arbeit bekommen und auch ins Karnevalsleben beispielsweise. Und jetzt möchte ich gerne mit dir auf dein Studium an der Leuphana zu sprechen kommen. Wie würdest du den Studieninteressierten kurz und knapp erklären, was den MBA Sustainability Management ausgezeichnet hat und was da vielleicht die Themenschwerpunkte waren?
Also es handelt sich erstmal um einen eher generellen MBA, so würde ich es ausdrücken, der eben den Schwerpunkt Sustainability in allen Modulen behandelt. Ich fand es extrem gut, die Grundlagen einfach zu erlernen. Also was ist überhaupt das Thema Nachhaltigkeit? Wie hat sich das auch historisch weltweit entwickelt? Was sind die wichtigsten Konzepte? So, um einfach eine Grundlage zu legen. Und dann haben die Module auf diese Grundlagen aufgebaut. Und wenn man in dem Bereich noch nicht so ganz genau weiß, worauf es hinauslaufen soll, man sich aber ein gutes Wissen aneignen will, dann würde ich sagen, ist das, was das Studium an der Leuphana ausmacht. Plus ganz, ganz viel Erfahrung. Also ich war ja in 2016, als ich gestartet habe, der 13. Jahrgang. Und ja, kann man sich ausrechnen, bedeutet, wie lange es denn den Studiengang schon gibt. Und das ist sicherlich Pionierarbeit, ja, für einen deutschen MBA in dem Bereich. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass die Erfahrung auch in die Inhalte mit einfließt.
Und sind dir da Module und Inhalte konkret auch in Erinnerung geblieben?
Ja, das sind die Module, die was mit Leadership, mit Personalführung zu tun haben. Das auf jeden Fall. Und komischerweise die Module, die gar nicht so viel mit dem Kernstudium zu tun haben. Also es gibt ja immer auch Module, die mit dem Leben zu tun haben. Und das war zum einen Zeitmanagement. Das ist mir in sehr präsenter Erinnerung geblieben, weil wir da wirklich ein bisschen Fragen des Lebens diskutiert haben. Und ich mich erinnere, dass in den ersten 5 Minuten, in der wir eine Frage beantworten sollten, schon Tränen geflossen sind. Aber okay. im positiven, okay, ja, im positiven
Sinne. Ja, das habe ich auch noch nicht erlebt.
Ja, es war die Frage, wenn du dir anguckst, wie viele Lebensjahre du noch zu erwarten hast im Durchschnitt, wie oft wirst du deine Eltern nochmal sehen, die in einem fernen Land leben? Und dann hat es jemand ausgerechnet und das ist halt einfach gar nicht so viel, wenn man mal realistisch bleibt. Und so haben wir uns dem Thema irgendwie genähert. Und das war ein tolles Erlebnis. Dann hatten wir ein Coaching-Wochenende, ein Kompakt-Coaching. Das fand ich auch super. Das Thema Rhetorik, das sind so die Dinge, die mir im Kopf geblieben sind oder die sich am stärksten verankert haben, und das Zusammenkommen. Also ich habe es geliebt, nach Lüneburg zu fahren. Das war zwar von Düsseldorf echt immer ein Schmerz, da die Wochenenden hochzupilgern, aber das waren trotzdem die besten Zeiten, einfach mit Menschen aus total unterschiedlichen Hintergründen zusammen zu sein, das Wochenende zu verbringen, und uns hat ein Gedanke zusammengebracht, und das war eben das große Interesse für Nachhaltigkeit. Und das verbindet echt über sehr, sehr viele Grenzen hinweg. Das fand ich total toll.
Zu welcher Definition von Nachhaltigkeit hat denn das Studium bei dir geführt und hat sie sich vielleicht auch zu vorher verändert?
Ach, ich weiß gar nicht, ob ich mit einer klaren Definition in das Studium überhaupt reingegangen bin. Das könnte ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so beantworten. Aber ich glaube, dass die Definition von Nachhaltigkeit sich im Laufe der Jahre auch einfach verändert, oder vielleicht nicht die Definition, aber dieses ganze Konstrukt, und dass sich die Schwerpunkte verschieben. Jetzt gerade sind wir extrem in der Berichterstattung und bei CSRD ganz, ganz stark involviert. Also ich glaube schon, dass es da auch eine krasse Entwicklung gibt, wobei wir natürlich immer auf die Grundkonzepte und auf die Grunddefinition zurückgreifen. Aber ob ich wirklich mit einer fertigen Definition in das Studium reingegangen bin, weil ich mich ja erst in die Richtung Nachhaltigkeit im Laufe des Studiums entwickelt habe, könnte ich jetzt gar nicht mehr so beantworten.
Und Ziel des Studiengangs ist ja, Change Agents hervorzubringen. Was würdest du denn sagen, was macht AgentInnen des Wandels aus für dich?
Also ich kann mich an die Antrittsvorlesung erinnern, an die erste Vorlesung von Professor Schaldecker, der gesagt hat, als Change Agents für Sustainability, zu denen wir sie machen werden, haben sie kein leichtes Leben. Das wird richtig anstrengend und das ist sehr herausfordernd. Und ich muss sagen, er hat recht gehabt, ja. Also das Thema ist kein leichtes, hat sich in den letzten Jahren auch in die Köpfe, natürlich in den Köpfen, viel, viel mehr verankert, als das noch 2016 der Fall war. Change Agents machen ansonsten für mich aus, dass sie den Wandel vorantreiben, dass sie hartnäckig sind, dass sie Sachen hinterfragen, dass sie ihren Mund vielleicht auch aufmachen und sich an gewissen Stellen einfach in öffentliche Diskussionen und in Diskussionen im eigenen Umfeld, im Arbeitsleben einbringen und da versuchen, die Dinge ja ein Stück weit zu drehen, zu verändern.
Eben hast du es angesprochen, dass in der Einführungsvorlesung es gleich gesagt wurde, ist anstrengend. Anstrengend wegen der Tätigkeiten, die ihr alle machen werdet, oder auch wegen vielleicht veränderter Perspektiven und was die dann bringen?
Eher wegen der Rückschläge, weil man Beharrlichkeit braucht und im Unternehmen immer wieder die Themen vorschlagen muss und immer wieder die Stimme erheben muss. Und dann hat der Einkauf ein anderes Interesse als die CSR-Abteilung und dann reibt man sich und am Ende findet man irgendeine Lösung. Aber wenn man nicht beharrlich ist und nach dem ersten Nein aufgibt, dann hat man es halt noch schwerer. Man braucht Beharrlichkeit.
Also quasi, weil in Unternehmen dann die Interessen der allermeisten wahrscheinlich auch einfach dann anders sind als die der Person, die für Nachhaltigkeit zuständig ist, oder? Also so würde ich es mir jetzt denken, so ganz naiv.
Genau, also es kommt darauf an, was das Unternehmen für eine Grundausrichtung hat. Also es gibt ja mittlerweile schon Unternehmen, die da ganz anders von Grund auf aufgestellt sind, die eben aus dem Nachhaltigkeitsgedanken vielleicht sogar ihre Produkte entwickelt haben. Da ist das natürlich anders. Aber bei so klassischen Unternehmen ist das halt häufig noch der Fall. Und mittlerweile gibt es aber ja auch viele Gesetze, ja, die eben dazu zwingen, in bestimmten Dingen nachhaltig zu handeln. Das ist ja, gibt es ja auch noch nicht so lange. Also deswegen auch da gibt es Veränderungen. Aber trotzdem, Beharrlichkeit braucht man, weil an vielen Stellen ist die Nachhaltigkeit eben auch noch ein bisschen nice to have. Leider.
Ja, nice to have. Ja. Was ist es denn, was dich aber für dieses Studium an die Leuphana gebracht hat? Gerade weil du ja sonst, wie du meintest, aus Düsseldorf halt eben kommst.
Ich habe Veränderungen gesucht. Also ich habe nach meiner Reise eben gemerkt, dass ich Dinge verändern möchte in meinem Leben und dass ich mit der Arbeitskraft, die ich zu bieten habe, nicht einfach irgendwie was tun möchte, was nicht am Ende nicht so viel Sinn hat, sondern ich möchte meine Zeit, meine Kraft, meine Nerven und mein Engagement in die sinnvolle Sache stecken und habe dann eben gemerkt, dass die soziale Seite der Nachhaltigkeit das ist, was mich am meisten interessiert und habe aber auch gedacht, so Mensch, so dieses neue, für mich neue Themenfeld Nachhaltigkeit, so insgesamt, das könnte was sein. Und ich wollte das aber auf jeden Fall auch auf wissenschaftliche Füße stellen. Also ich wollte schon wissen, wovon ich rede und was das neue, mein neues Betätigungsfeld dann eben auch mit sich bringt. Da wollte ich schon auch nicht Profi werden, aber mir eben da die Grundlagen und all das schon aneignen. Und dann habe ich Recherche betrieben, wo in Deutschland man das denn am besten tut. Und so bin ich dann bei meiner Recherche auf die Leuphana gestoßen.
Und du hast ja gesagt, dass du dann eben für die Wochenenden, wenn hier Präsenz war, einen weiten Weg hattest. Welche Tipps hast du denn für Leute, die in diese Kombination aus Arbeit und Studium am Wochenende starten?
Auf jeden Fall die Präsenzwochenenden mitnehmen. Auf jeden Fall so viele davon mitnehmen wie möglich, weil das irgendwie dann doch die coolste Zeit ist und Lüneburg hat viel zu bieten. Keine Ahnung, wenn man auf Dauer lebt, weiß ich nicht, aber zumindest für die Wochenenden echt super cool und alle zusammen dann in einer Jugendherberge oder im selben Hotel und dann am Tag das Seminar und am Abend dann noch unterwegs zu sein zusammen, die Fahrten gemeinsam zu gestalten. Das war richtig toll und ich würde sagen, Netzwerke knüpfen von Anfang an, sich gegenseitig helfen, in Lerngruppen auch zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen. Wie weit bist du mit deiner Hausarbeit zu dem Thema? Was hast du dafür für eine Einschätzung? Also sich einfach gegenseitig zu unterstützen, Allianzen zu schmieden und die halten dann auch. Also das ist einfach ein tolles Netzwerk, privat wie beruflich.
Also wenn wir von Netzwerken und Verbindungen sprechen, die halten, du bist selber auch im Alumni-Verein, erzähl da gerne was zu.
Genau, ich bin Mitglied im Alumni-Verein. Ich könnte definitiv aktiver sein, als ich es bin. Finde das aber trotzdem wichtig, dass man da noch so eine Verbindung über das Studium hinaus hat. Es finden ja auch jedes Jahr die Homecoming Days dann statt in Lüneburg mit einer Fachkonferenz und ganz viel Gelegenheit für Austausch. Und da werde ich jetzt, dadurch, dass ich ja Part-Time in Hamburg bin, habe ich das dann auch nicht mehr so weit. Da werde ich dann auch wirklich versuchen, in diesem Jahr teilzunehmen, um das Netzwerk da ein bisschen aufzufrischen. Studienreisen gibt es, die vom Alumni-Verein organisiert werden. Nachhaltige Studienreisen, unterschiedliche Ziele in Deutschland und auch im angrenzenden Ausland. Ich war mal mit in der Schweiz und in Leipzig. Und das sind dann auch immer Momente, wo man sich einfach richtig gut vernetzen kann.
Was würdest du aus den Inhalten, von denen du aus dem Studiengang ja schon berichtet hast, denn sagen, bereichert ganz besonders jetzt dein Arbeitsleben?
Naja, dadurch, dass ich mich ja eher im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit tummle und das im Studiengang nicht so einen wirklichen Schwerpunkt hat, würde ich sagen, aus dem Bereich erstmal nicht so wirklich viel, sondern eher aus den grundlegenden Dingen, die eben ein MBA als Managementstudiengang eben auch mit sich bringt. Ne? Also jetzt für meine Geschäftsführungsposition, wenn ich an die Bereiche Personal, Finanzen, Organisation denke, dann sind das eher diese Management-Grundlagen als konkret das Thema Nachhaltigkeit.
Und wem würdest du dieses Studienfach denn empfehlen und wem vielleicht auch nicht?
Na, ich glaube, man braucht schon ein gewisses Durchhaltevermögen. Also gerade wenn man es eben nebenberuflich macht, wenn man sich das vornimmt, dann ja, ist auch schön, wenn man das dann irgendwann zu Ende bringt. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, gerade wenn man Vollzeit arbeitet oder manche ja auch noch Familie und Kinder haben, die man dann auch noch unter einen Hut bringen muss. Das bedeutet schon auch Einschnitte im persönlichen Leben für die Zeit. Da muss man halt gewillt sein, das in Kauf zu nehmen. Aber dann bekommt man einfach unglaublich viel zurück. Und ich glaube, dass alle, denen das Thema Nachhaltigkeit irgendwie am Herzen liegt, egal ob sie sich danach unbedingt in diesem Feld beruflich aufstellen wollen oder einfach ein MBA machen wollen, der eben diesen Schwerpunkt hat, weil am Ende bleibt es ein MBA, würde ich sagen, ich würde da gar nicht jemanden ausschließen wollen, weil bereichernd ist es eigentlich für alle.
Das Studium und dann auch deine Verbindung noch über den Alumni-Verein sind nicht die einzigen Verbindungen, die jetzt zu Leuphana noch bestehen, sondern du bist selbst auch Gastdozentin an der Leuphana. Was hat es damit auf sich und worum geht es dann quasi bei dir inhaltlich?
Also das war kein regelmäßiges Engagement, aber so ein immer mal wieder Geben von digitalen Formaten, Seminaren, wo es eben um das Thema soziale Nachhaltigkeit ging. Also da bin ich angefragt worden eben vom Team des MBA Sustainability Management für unterschiedliche Seminare zum Thema CSR, also oder eher gesagt Corporate Citizenship, wie kann ich mich als Unternehmen engagieren, was kann man da machen und warum kann eine NGO ein guter Partner auch für ein Unternehmen sein, für das gesellschaftliche Engagement.
Und weil der Begriff jetzt ein paar Mal gefallen ist, soziale Nachhaltigkeit, wie würdest du das konkrete Nachhaltigkeitsfeld denn für dich kurz beschreiben oder definieren?
Naja, die Nachhaltigkeit besteht ja aus drei Säulen. Das ist einmal eben das Soziale, das ist die Ökologie und die Ökonomie und irgendwie sollte alles in Einklang stehen. Und dadurch, dass ich mich in zwei Kinderhilfswerken jetzt hier beruflich betätige, ist da natürlich die soziale Nachhaltigkeit das, was prägt, dass wir eben eine Welt schaffen wollen, die gerechter ist, ja, und dass wir eine sozial gerechtere Welt schaffen wollen und uns dafür einsetzen. Aber natürlich braucht es dafür auch die anderen Säulen der Nachhaltigkeit, wie überall, ja. Weil ohne Unterstützung können wir natürlich auch nichts auf die Beine stellen.
Wenn wir jetzt vom Jetzt in deine Zukunft springen, welche Wünsche sind es denn konkret, die dir jetzt einfallen, die du an dein Berufsleben der Zukunft gerade hast?
Ich möchte weiterhin mit meiner Arbeitskraft etwas erreichen. Das ist mir ganz wichtig. Etwas verändern, weil ich schon viel Gedanken und Engagement in meinen Job gebe. Ich sagte es vorhin, es ist immer irgendwie mehr als ein Job. Und ich möchte einfach mit dem, was ich tue, Wirkung entfalten. Und das wünsche ich mir, dass das in Zukunft so bleibt.
Und nun ganz zum Abschluss zusammenfassend, welche deiner Bausteine waren denn die wichtigsten auf dem Karriereweg bis hierhin?
Irgendwie hatte alles so seinen Sinn im Nachhinein, alles seinen Faden. Also ich habe eine Ausbildung, bevor alles begann nach dem Abitur, bin ich Reiseverkehrskauffrau geworden bei der TUI in Hannover. Habe seitdem übrigens keine einzige Pauschalreise mehr gemacht, aber es war trotzdem eine wahnsinnig tolle Zeit. Da wurde so echt der Grundstein für vieles gelegt und es ist mir danach auch einfacher gefallen, ins Studium einzusteigen, weil ich eben schon im Arbeitsleben war davor und hatte auch ein halbes Jahr da noch in der Unternehmenskommunikation danach gearbeitet, weil bei TUI war eine tolle Zeit. Habe dann Kommunikationswissenschaften studiert, bin zur Metro gekommen. Da habe ich auch unglaublich viel gelernt. Aber da war sicherlich dann so dieser Switch zwischen Unternehmenskommunikation, CSR und einfach dem Hinterfragen, ist das, was ich hier jeden Tag mache, überhaupt das, was ich will, das, was Nutzen bringt und dann die Entscheidung zum Studium, die dann ja auch zum Jobwechsel geführt hat, weswegen ich übrigens auch meine Masterarbeit ein Jahr nach hinten geschoben habe, weil das mit dem neuen Job echt super schwierig war, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber das hat schon wirklich was auch einfach verändert auf der Reise. Und das war, glaube ich, so der letzte große Schritt, For-Profit zu verlassen und mich in die Non-Profit-Welt hineinzustürzen. Aber das sei noch kurz gesagt, For-Profit und Non-Profit sind in vielen Fällen gar nicht so weit auseinander. Und wir sind auch eine sehr professionelle Organisation und die SOS-Kinderdörfer sind das auch. Und ich glaube, man kann viel mehr auch einfach teilen aus beiden Welten, ja, also auch Personalwechsel, also mal in die eine Welt reinzuschnuppern und dann in die andere und Menschen, die sich in beiden Branchen dann irgendwie bewerben und dort mal arbeiten, das brauchen beide Bereiche. Ich finde, da sollte es viel, viel mehr Austausch geben.
Jetzt hast du es eben erwähnt und mir ist aufgefallen, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Deine Masterarbeit, worum ging es denn in der überhaupt? Das interessiert mich natürlich jetzt noch, wie du sie gerade erwähnt hast, dass du sie nach hinten verschieben musstest.
Ja, also ich habe auch da ein Thema gesucht, was irgendwie mir hilft, mich in meine neue Arbeit einzuarbeiten und was am Ende vielleicht auch wirklich einen Nutzen hat. Weil nichts war schlimmer für mich als der Gedanke, ich sitze hier wirklich lange an so einer Arbeit und fräse mich da ganz tief in ein Thema rein und am Ende interessiert es niemanden.
Verstehe ich.
Das war irgendwie so ein Motivationskiller. Und dadurch, dass das gerade der Wechsel von Metro zu SOS war und ich mir die Grundlagen der Spenden oder der spendenfinanzierten Organisationen einfach drauf schaffen musste, habe ich dann meine Arbeit geschrieben über den Einfluss des effektiven Altruismus auf internationale Non-Profit-Organisationen in Deutschland. Und auch da geht es um Wirkung von Spende. Was kriege ich mit dem gespendeten Euro? Wo kriege ich die höchste Wirkung und welche Organisationen liefern da die höchste Wirkung? Und da musste ich eben die gesamten Grundlagen des Spendenmarktes studieren. Und das war dann eine gute Gelegenheit, mich auch da einfach reinzuarbeiten in das Thema.
Ja. Und effektiver Altruismus, noch kurz erklärt zum Abschluss.
Ja, gerne. Die effektiven Altruisten, das sind Menschen wie zum Beispiel Bill Gates als einer der wichtigsten Vertreter, die wirklich abwägen, wo sie mit ihrem Geld die größte Wirkung entfalten. Also ein effektiver Altruist würde niemals dem Gute-Nacht-Bus oder einem Menschen, der zum Gute-Nacht-Bus kommt, 5 Euro geben für im besten Fall Brötchen und Kaffee, sondern er oder sie würde für 5 Euro ein Moskitonetz kaufen und dieses Moskitonetz in Subsahara-Afrika einem Kind zur Verfügung stellen, das dann im besten Fall kein Malaria bekommt und damit ein Leben retten. Also sie wägen wirklich ab, wo geht mein Euro hin, wo entfaltet er die größte Wirkung. Und da gibt es mathematische Formeln. Also da wird wirklich ausgerechnet, wo die größte Wirkung liegt. Und es werden zum Beispiel Tabletten von HIV-Infizierten gegen Bildung aufgerechnet. Wenn ich das Leben durch die Medikamente um 5 Jahre verbessere, im Gegensatz, indem ich ein ganzes Leben verändern kann. Und dann gibt es eine Formel dahinter. Also sagen wir so, das Herz und der Bauch haben damit da gar keinen Entscheidungseinfluss mehr, sondern es ist wirklich einfach das rationale Spenden, ohne jeglichen persönlichen Bezug zu haben.
Okay, das klingt erstmal nach vor allem ethisch wahrscheinlich sehr komplizierten und spannenden Fragen, die sich da auftun.
Ja,
ne?
Ja.
Okay, nun ganz zum Abschluss. Welche Tipps würdest du AbsolventInnen der Leuphana denn mit auf den Weg geben für ihren Einstieg ins Berufsleben?
Ja, ich glaube, nicht aufgeben. Also wir hatten gerade schon mal das Thema Hartnäckigkeit. Ich weiß nicht ganz genau, wie das im Moment aussieht, aber bei den AbsolventInnen, die mit mir abgeschlossen haben, da ist es einigen schwer gefallen, wirklich im Nachhaltigkeitsbereich sich jobmäßig zu verankern. Und da braucht man, glaube ich, eine gewisse Hartnäckigkeit, um da nicht so schnell aufzugeben. Das, glaube ich, ist wichtig. Und die Netzwerke zu nutzen, also bestehende Netzwerke auch anzusprechen. Und da kommt immer unglaublich viel auch zurück, wenn man sich da einfach mal verbindet und auch Fragen nach Jobs stellt oder nach Vermittlung oder. Also da würde ich sagen, keine falsche Scheu, wenn es um Vernetzung geht.
Okay, dann vielen Dank, Julia, für das tolle Gespräch und alles Gute dir für deine Zukunft.
Vielen Dank, Daniel, wünsche ich dir auch.
Und Das war's für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt's zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mehr über den Studiengang Sustainability Management an der Leuphana erfahren möchtet und die anschließenden Karrierewege unserer Alumni, dann empfehle ich euch Episode 77 mit Dominik Breuer als Sustainability Manager bei OMR. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gästin habt, dann freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns schon auf die nächste Episode mit euch, wenn es wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.